tatsächlich nur Alex, also nicht mal die Langform, nur die Kurzform, Alex Neufeld. Und wir sind hier Untermieter quasi unter euch und sind sehr, sehr dankbar dafür. An dieser Stelle will ich das einfach einmal zum Ausdruck bringen, wie dankbar und froh wir sind, dass wir hier sein dürfen. Und unsere Bitte ist, dass Gott es euch vergelte, euch segnet dafür auch. Natürlich auch für eure Arbeit und in eurer Arbeit. So, jetzt gucke ich gerade, ob ich den Bildschirm da sehe, wo meine jawohl. Kannst du ein ganz bisschen zur Seite rücken, du sitzt jetzt da genau. Wir sind hier als Messias-Gemeinde, so nennen wir uns mittlerweile. Gerade hat Helmut schon richtigerweise gesagt, jüdisch-messianisch, was ist das überhaupt? Und ich habe jetzt auch Gedanken gemacht, wie stelle ich uns am besten vor, weil das ist ja auch eine total gute Chance. Unser Ziel ist, Jesus zu predigen, als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Ähnlich wie, oder vielleicht sogar genauso wie ihr auch. Unsere Zielgruppe ist vielleicht ein bisschen speziell. Und zwar ist unsere Zielgruppe, sind die Menschen, Juden hier in Bielefeld. Unsere jüdische Kultusgemeinde, die hat etwa 320 Mitglieder. Wir haben also nicht Tausende hier in Bielefeld, Tausende jüdische Mitbürger, aber doch einige hundert. Und wir kennen sie teilweise, haben also Kontakte und wollen ihnen klar machen, dass Jesus ihr Messias ist und dass sie ihn brauchen, dass er sie lieb hat und so weiter. Und ich dachte, dass ich heute anhand unserer Einladungskarten, die wir hier so haben, ein bisschen dieses Thema nahebringe. Also wie kann man Christus predigen aus jüdisch-messianischer Perspektive? Jetzt funktioniert die Technik noch nicht. Ich versuche mal, mich anzunähern und dann, ja, jetzt geht's. Nee, geht nicht. Doch. Ich hoffe, es geht gleich. So. Wir sind die Messias-Gemeinde, wie das hier steht. Wir treffen uns am Schabbat-Gottesdienst, zum Schabbat-Gottesdienst am Samstag, nicht Sonntag, so wie das bei euch hier üblich ist. Und hier gibt es auch eine ganz, ganz tolle Parallele. Denn auf diesem Gebäude steht Christus-Gemeinde, das seid ihr. Und Christus ist griechisch der Gesalbte. Und Messias ist hebräisch der Gesalbte. Also es ist im Grunde dasselbe, nur in einer anderen Sprache. Von daher gibt es da eine echte Parallele. Und man sieht in unserem Logo diese Menorah, den Leuchter, den siebenarmigen Leuchter, dann den Davidstern und den Fisch. Das ist so ein, man könnte sagen, ein jüdisch-messianisches Symbol. Und ich würde heute gerne einmal nur eine der Symboliken rausgreifen, die Menorah, und daraus eine Gegenstandslektion machen und auch ein Stück weit diese Menorah auf unser Leben anwenden, sodass wir eine praktische Anwendung davon mitnehmen können. Zum Thema Lichtsein gibt es ja in der Bibel sehr, sehr viele Verse. Ihr müsst mir ab und zu wahrscheinlich helfen. Ja, danke. Und zwar hat Gott selbst das Licht erschaffen. Das lesen wir im Buch der Anfänge. Gott sprach, es werde Licht, es wurde Licht. Da ist David. In Psalm 27 beschreibt er den Herrn, seinen Herrn, unseren Herrn, als sein Licht und sein Heil. Und deshalb sagt er, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. In Sprüche 6 wird uns gesagt, eine Leuchte ist das Gebot. Gottes Wort, Gottes Gebot ist für uns eine Leuchte für unseren Weg. Und die Weisung ist ein Licht. Ein Weg zum Leben sind die Ermahnungen der Zucht. Und natürlich kennen wir den Psalm 119, wo es unter anderem auch heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Johannes 8, da sagt Jesus eins der Ich-Bin-Worte und spricht davon, dass er das Licht der Welt ist. Ich bin das Licht der Welt. Also Licht ist ein sehr, sehr wichtiges Symbol in der Bibel, kommt immer wieder vor. Und einmal bitte die nächste Folie. Und Licht ist in Bezug auf uns. Ich glaube, wir haben sie noch nicht. So. Irgendwie will das jetzt nicht ganz so klappen. Ich glaube, die Distanz ist sehr weit. Ich brauche einen längeren Arm. Oder ist jetzt einfach die Präsentation nicht angeklickt? Also es ist immer noch nicht die nächste Folie. Okay, kommt gleich. Ja. Ach so. So, die Technik, die macht gleich mit. Manchmal funktioniert es nicht so, wie wir das wünschen, aber es wird bestimmt gleich. Ja, Dankeschön. Die Techniker sind klasse, die kriegen das hin. Matthäus 5, da macht Jesus klar, nicht nur ich bin das Licht der Welt, also Jesus sagt das von sich selbst, sondern er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er gibt uns das Mandat, Licht zu sein und sagt, ihr sollt Licht sein. Und das ist ein Gedanke, der auch nicht neu ist, sondern auch im ersten Teil der Bibel, in Jesaja 60, da steht schon, an das Volk Israel damals gerichtet, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Also dieses Motiv, Licht sind wir, wir sollen Licht sein, das ist bekannt. Einmal die nächste Folie, ich weiß nicht, ob wir uns auf so einen Klick verabreden oder so. Dann. Das mit dem Weiterschalten, das will noch nicht so richtig klappen, aber kommt vielleicht gleich. Ja, die Folie zeigt die Logos von Brot für die Welt, von SOS Kinderdörfer, jetzt ist sie da, und von Bethel in Bielefeld. Es gibt ja viele Werke, säkulare Werke, die auch Licht sind, in dem Sinne, dass sie Gutes tun. Menschen einfach Gutes tun. Das ist aber nicht alles. Das ist ja nicht das, was uns Kinder Gottes auszeichnet, in dem Sinne, dass wir Licht sein sollen. Und einmal weiter, die nächste Folie, die zeigt uns eben, Jesus sagt ganz unmissverständlich, ich bin als Licht in die Welt gekommen. Warum? Damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und Paulus macht das auch deutlich. Ihr wart einmal in Finsternis, jetzt seid ihr ins Licht übergegangen, jetzt wandelt als Kinder des Lichts. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, meine ich, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das ist also etwas, das uns ausmacht. Wir haben mehr als nur ein paar Wohltätigkeitswerke, die wir in dieser Welt tun, sondern wir sind wirklich Kinder des Lichts. Wir haben etwas zu bieten, das von Gott selbst kommt. Gottes Licht in uns. Und dazu ist die Gegenstandslektion von heute ganz gut, die nämlich die Menorah zeigt. Diese Menorah kann uns ein Stück weit, wie ich finde, helfen, zu begreifen, was soll das sein, wandelt im Licht. Ja, wir sollen Licht sein im Sinne, dass Gottes Licht in uns wirkt. Dazu hat Gott, der wirklich ein Autodidakt ist und uns das oft zum Schmecken und Fühlen und Begreifen so richtig nahe bringen möchte, eine Gegenstandslektion geschaffen. Und diese Menorah, die ist eingebettet in die Stiftshütte bzw. in den Tempel. Einmal die nächste Folie. Der Aufbau des, also der schematische Aufbau der Stiftshütte und auch des Tempels, das sieht man jetzt in der Folie, der ist ja so, dass im Vorhof der Altar steht und auch das große Wasserbecken, dieses Meer. Dann kommt der Eintritt ins Heilige, ins Heiligtum. Da steht einmal der Leuchter, die Menorah, dann der Schaubrottisch, wo Brote auf dem Tisch liegen, und der Tisch des Herrn, der Räucheraltar. Und dann gibt es nochmal diesen Vorhang zum Allerheiligsten. in dem dann die Bundeslade steht mit den Cherubim und auf der Bundeslade. Und in der Bundeslade sind die steinernen Tafeln mit den 10 Geboten, der Stab Aarons und Manna aus der Wüste. Und dieser Aufbau, der ist interessant, weil er uns ein Stück weit ein Modell gibt, das nicht nur hier in der Stiftshütte zu sehen ist oder im Tempel in Jerusalem, den es jetzt ja auch schon seit 70 nach Christus gar nicht mehr gibt, sondern es ist ein Modell, das im Original im Himmel aufgestellt ist. Und das zeigt uns ganz besonders der Hebräerbrief, einmal die nächste Folie. Da steht nämlich, der Priesterdienst des Alten Testaments vollzieht sich in einem Heiligtum, das nur ein Schatten, also eine unvollkommene Nachbildung des himmlischen Heiligtums ist. Denn als Mose dran ging, das heilige Zelt zu errichten, erhielt er von Gott die Weisung, achte genau darauf, dass alles nach dem Modell angefertigt wird, das hier auf dem Berg gezeigt wurde. Mose ist also auf dem Berg Sinai in Gemeinschaft mit Gott, sieht das Original im Himmel, das übrigens Johannes in der Offenbarung dann auch wieder sieht. Wir werden das gleich noch sehen. Und jetzt sagt Gott, du hast das Original gesehen, bau es genauso nach. Mach ein Modell daraus, das ein Anschauungsmaterial dann sein soll, wo du dann reingehen kannst, anhand dessen du auch die Heiligkeit Gottes erklären kannst und so weiter. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Die nächste Folie zeigt nämlich noch einmal die Menorah. Und was wir hier sehen, ist, dass dieser Leuchter mit seinen 6 Armen, also der Stamm und dann 6 Arme, 3 auf jeder Seite, der erinnert, so von seiner Form her, erinnert er uns an einen blühenden Lebensbaum. Lebensbaum, Baum des Lebens, da gibt es bei uns, glaube ich, dann gleich so Zusammenhänge oder wir haben Assoziationen, Baum des Lebens, das kennen wir doch. Und zwar kennen wir es aus dem Paradies. Da kommt der Baum des Lebens vor und in der Offenbarung wieder. Das heißt, ganz am Anfang der Bibel und auch ganz zum Schluss der Bibel ist dieser Baum des Lebens. Und in der Stiftshütte, beziehungsweise dann später im Tempel, da findet sich dieser Baum des Lebens auch. Was für eine interessante Sache. Wenn wir die nächste Folie einmal sehen, da ist das nachempfunden. Da sind nämlich Pflanzen in, zum Beispiel hier Jerusalem, in Jerusalem. Das ist so eine Salvia-Blume und die illustriert sehr schön von der Struktur her das Aussehen dieser Menorah. Nämlich diese Zweige, die dann so links und rechts von dieser salvenartigen Blume da ausgehen. Und das ist etwas sehr, sehr Interessantes. Die nächste Folie zeigt nämlich so mal schematisch angeordnet den Garten Eden. Ganz im Hintergrund sieht man die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Shekhinah, so ist der hebräische Begriff für diese Herrlichkeitswolke. Und Gott ist anwesend im Garten Eden gewesen. Dann sehen wir den Baum des Lebens und auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wir sehen auch vorne die Cherubim, als Adam und Eva nämlich aus dem Garten heraus befördert wurden, herausgeschmissen wurden sozusagen, die Sünde trennte sie von der Gegenwart Gottes, da haben diese Cherubim den Garten bewacht. Wir sehen auch den Strom, der aus diesem Garten herausfließt in Richtung Osten und der teilt sich dann auf in Euphrat, Tigris, Gihon und Pison. Und ganz interessant an dieser Stelle auch, dass die Ausrichtung des Garten Edens so Richtung Osten war. Das heißt, die Bewegung von der Herrlichkeitswolke Gottes, von der Shekhinah weg, da ging es Richtung Osten. Und wieder zurück zur Gegenwart Gottes, da ging es Richtung Westen. Warum ist das jetzt so interessant für uns? Wenn wir die nächste Folie nochmal sehen, da habe ich nochmal schematisch den Tempel bzw. die Stiftshütte. Und jetzt ist es so interessant, dass sich Elemente wiederfinden. Der Baum des Lebens, analog zur Menorah. Wir sehen die Cherubim, spätestens vor dem Allerheiligsten, versperren sie den Zugang. Der Hohepriester durfte einmal im Jahr zu Yom Kippur, also zum Versöhnungstag, in dieses Allerheiligste gehen. Da ging er dann 4-mal rein, das war eine Prozedur, die er da genau nach ganz klaren Vorschriften abzuziehen hatte. Aber diese Cherubim zeigen die Gegenwart Gottes. Das Allerheiligste ist nicht einfach so zu betreten. Wir sehen also bestimmte Elemente, die sich im Garten Eden, der ja den Ursprungsgedanken Gottes irgendwie auch versinnbildlicht. Gott wollte eigentlich mit dem Menschen in Kontakt sein, Gemeinschaft mit ihm haben. Er ging mit Adam und Eva spazieren am Abend, wenn die Abendbrise war. Das war ein vollkommener Garten und das Modell der Stiftshütte und des Tempels ist im Grunde eine Nachbildung dieses ursprünglichen Gedanken Gottes. Und das ist interessant, ich habe das nochmal in einer Tabelle dargestellt, wie die einzelnen Zusammenhänge sind. Links sehen wir den Garten Eden, der war ausgerichtet nach Osten. In der Mitte sehen wir den Tempel bzw. die Stiftshütte, auch ausgerichtet nach Osten. Also der Tempel, die Tempeltür, wenn man da rausging, dann hat man den Ölberg vor Augen, der Richtung Osten ist. Und ja, das himmlische Modell ist ganz rechts, das wir in der Offenbarung beschrieben bekommen oder auch in Hesekiel beispielsweise, das ist auch Richtung Osten ausgerichtet. Wir sehen, dass der Garten Eden auch ein abgegrenztes Gebiet war. Adam und Eva konnten raus aus dem Garten Eden verbannt werden und das war mit dem Tempelbezirk auch so. Es gab abgegrenzte Bereiche. Sogar die, sage ich jetzt mal, die Ausländer, die durften nur zu einem bestimmten Bereich gehen. Also der Tempel hatte auch abgegrenzte Bereiche. Vorhof, heilig, das Heilige, das Allerheiligste und so weiter. Und auch im Buch der Offenbarung sehen wir, dass da der Tempel ist, mit abgegrenzten Bereichen. Selbst diese himmlische Stadt Jerusalem, die herabkommt vom Himmel wie eine für den Bräutigam geschmückte Braut, wird mit Mauern beschrieben, die 144 Ellen breit sind. 144 ist die Symbolzahl, 12 mal 12 und so weiter. Gottes Gegenwart sehen wir im Garten Eden. Gottes Gegenwart sehen wir auch in der Stiftshütte und auch im Tempel. Als die Stiftshütte fertig war, da erfüllte diese Schechina, die Herrlichkeitswolke, die ganze Stiftshütte. Mose konnte gar nicht hinzutreten. Als der Tempel unter Salomo eingeweiht wurde und der große Chor mit den Trompeten spielte und sang, da kam auch die Schechina auf den Tempel und niemand konnte reingehen. Die Priester konnten nicht hinzutreten, um den Dienst zu vollbringen. Und in der Offenbarung, im Original, sehen wir auch, Gott ist da. Es bedarf keines Lichtes, der Sonne, des Mondes mehr. Gott ist derjenige, der da alles erfüllt. Wir sehen den Baum des Lebens im Garten Eden und wir sehen in dem Modell der Stiftshütte des Tempels die Menorah und in Offenbarung 22 sehen wir wieder, dass da der Baum des Lebens ist, der 12-mal Früchte bringt im Jahr und alle kommen und essen davon. Wir sehen die Cherubim, versperrter Zugang, das sehen wir im Paradies, das sehen wir in dem Modell der Stiftshütte und des Tempels und das sehen wir auch in Hesekiel zum Beispiel 10 und 11. Wo der Thron Gottes beschrieben wird und die Cherubim um ihn herum sind. Als Gott den Garten Eden anlegte, da sagte er, Adam, herrsche über die Natur, über die Tiere, du sollst den Garten bebauen, bewahren. Adam, könnte man sagen, war der erste Priester. Er hatte so eine Priesteraufgabe. Und im Tempel, in diesem Modell, da waren die Priester diejenigen, die den Tempeldienst verrichteten. Die sich um alles kümmerten, um das Licht der Menorah, dass die wirklich 24-7 leuchtete, also jeden Tag und jede Nacht. Und sie waren für die Opfer zuständig, für das Räuchern auf dem Räucheraltar und so weiter. Und wir sehen in der Offenbarung 24 Älteste vor dem Thron Gottes. Und diese 24 Ältesten sind Repräsentanten für die 24 Abteilungen der Priester. Das lesen wir in 1. Chronik 24. Der Strom, der Wasserstrom, im Garten Eden, versinnbildlich durch dieses Wasserbecken im Tempel. Und der Strom kommt auch wieder in Offenbarung 22 vor, wenn es dann um die Stadt Jerusalem da geht. Also wir sehen viele Parallelen und das ist interessant. Denn die Menorah, wir reden ja heute über dieses eine Element dieses ganzen Gefüges, ist eingebettet in diesen Gedanken Gottes. Und wenn wir jetzt einmal die nächste Folie sehen, dann sehen wir auch, wie das damals in der Wüste war. Die Stiftshütte stand da und das Volk Israel lagerte mit ihren nach Stämmen unterteilt, das war genau festgelegt, lagerten sie um diesen Bereich der Stiftshütte, die im zentralen Bereich war, herum. Und wie das angeordnet war, das sieht man hier schon auf dieser Animation, nämlich wie so ein Kreuz. Das nächste Bild zeigt es nochmal etwas feiner. Hier sieht man im Grunde, dass welche Stämme, an welcher Seite der Stiftshütte lagern sollten und wie viele das dann in der Summe waren. Das kann man nachvollziehen aus dem Buch 2. Mose. Und sehr, sehr interessant ist, oder 4. Mose, sehr interessant ist, dass die Anzahl nicht gleich ist. Sondern wenn man das jetzt mal schematisch darstellt, sieht man in der Vogelperspektive ein Kreuz. Und das ist etwas, wo ich auch denke, es ist sehr, sehr interessant, dass Gottes Gedanken, die er dem Volk Israel mitgeteilt hat in der Wüste, durch dieses Modell der Stiftshütte, durch die Ordnung, wie sie gelagert haben, sie spiegeln im Grunde schon etwas von den ursprünglichen Gedanken Gottes wider. Wir sehen das im nächsten Bild nochmal etwas, also auch wieder schematisch dargestellt. Da ist Jesus zu sehen in diesem Tempelmodell. Seine Füße sind auf dem Ölberg. Und sein Kopf ist das Allerheiligste, seine Arme. Also wir sehen dieses Modell des Kreuzes, darüber könnte man eigentlich eine einzelne, separate Predigt halten. Und das ist sehr, sehr interessant. In der nächsten Folie, vielleicht klickst du jetzt einfach die ganze Zeit mal durch, da wollte ich auch deutlich machen, dass Jesus auch die einzelnen Elemente der Stiftshütte darstellt. Nämlich einmal die Tür. Das müsste kommen, wenn der nächste Klick gleich, genau. Und er ist das Pessachlamm, das auf dem Schlachtopferaltar. Er ist das lebendige Wasser. Er sagt, wenn ich Wasser gebe, dann hat man nie wieder Durst. Er ist das Licht. Er ist das Brot. Er ist unser Vertreter im Gebet. Das wird durch den Räucheraltar deutlich gemacht. Denn dieser wohlriechende Geruch wird in Offenbarung beschrieben als das Gebet der Heiligen. Und wenn wir dann ins Allerheiligste gehen, ich mache es kurz, er ist Gott. Jesus ist Yahweh in Person. Und das ist etwas Wunderbares, wenn wir diese Schau so haben und sehen, ja, dass Gottes Gedanken in diesem ursprünglichen Modell des Gartens Edens, der Stiftshütte des Tempels und dann auch später des Originals im Tempel, dass das einfach zu sehen ist. Wir sehen bei der nächsten Folie, vielleicht springst du gleich nochmal weiter zur wiedernächsten. In Hebräer 9, da wird uns das nochmal gezeigt. Mit blutigen Opfern müssen die Einrichtung des Alten Testaments, die ja nur Abbilder der himmlischen Dinge sind, gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst brauchen bessere Opfer. Und wer ist dieses bessere Opfer? Jesus natürlich. Denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht in ein von Menschen gemachtes Heiligtum eingetreten, nicht in eine Nachbildung, in ein Modell, sondern in den Himmel selbst. Jesus ist im Original. Er ist nicht im Tempel in Jerusalem und vollbringt da irgendwelche priesterlichen Dienste, Opfer, die er für uns da macht, sondern er ist im Original und vertritt uns da vor dem himmlischen Vater. Und das ist etwas Gewaltiges. In der Offenbarung, und damit mache ich jetzt mal diesen Teil zu Ende, da sehen wir, dass dieser Tempel, dieses Original, beschrieben wird von Johannes. Er spricht davon in Kapitel 11, Vers 19, der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und man konnte die Lade seines Bundes sehen. Also man sieht, das Original im Tempel hat Johannes gesehen. Und Blitze zuckten auf. Das Ganze ist sehr, sehr großartig. Donnerschläge dröhnten, die Erde bebte, ein schwerer Hagel ging nieder. Und Johannes beschreibt weiter, dann sah ich, wie der Tempel, also das Offenbarungszelt im Himmel, sich öffnete. Das beschreibt Johannes. Und die nächste Folie zeigt das Original, der Menorah. Jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. Aus dem Thron gingen hervor Blitze. Das beschreibt Johannes in Kapitel 4, den Thron Gottes. Und dann schreibt er, dass dieser Thron Gottes gewaltig und wunderbar, majestätisch, herrlich und so weiter ist. Und dann steht da, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Das mit den 7 Geistern Gottes war für mich sehr lange Zeit ein großes Rätsel. Aber ich versuche es heute mal aufzulösen. Und zwar ganz am Schluss meiner Predigt, da werde ich das auflösen. Was sind diese 7 Geister? Der Verweis auf Jesaja 11. Also im Himmel steht das Original, in das Jesus hineingegangen ist. Johannes sieht es, Johannes sieht da zum Beispiel die Bundeslade. Johannes sieht auch diese Menorah, diesen Leuchter. Und von daher ist dieses Modell, das Gott damals, ja, vor 3500 Jahren Mose gegeben hat, und er sollte das jetzt nachbilden lassen oder abbilden lassen, dieses Modell der Menorah, des Räucheraltars und so weiter, das ist hochaktuell. Es ist nicht eine verstaubte Gegenstandslektion für welche vom Volk Israel, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt komme ich zu uns. Die nächste Folie zeigt den Bibelvers aus 1. Korinther 6, Vers 19. Ja, die ist noch nicht da, aber genau, gleich kommt sie. Da macht Paulus einen Sprung und sagt, diesen Tempel, den gibt es irgendwann nicht mehr. Ich denke, zur Zeit, als Paulus den ersten Korintherbrief verfasst hatte, da gab es ihn noch, aber kurze Zeit später war er nicht mehr da. Er sagt, euer Körper, also er spricht die Kinder Gottes an, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wo wohnt Gott heute? Nicht in Jerusalem, da gibt es den Tempel nicht, sondern diese Schechinah, die Gegenwart Gottes, die ist in uns. Wir sind der Tempel Gottes, der in uns wohnt. Gott wohnt in uns. Und diesen Tempel Gottes, unseren Körper nämlich, den haben wir von Gott bekommen. Paulus sagt, ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Das ist interessant. Denn wenn wir ein Tempel sind, dann lohnt es sich ja, über die einzelnen Stationen im Tempel, über die einzelnen Geräte und ihre Bedeutung nachzudenken und das mal auf uns zu beziehen. Und das im Grunde versuchen wir jetzt am Beispiel der Menorah. Ich habe jetzt den Text aus 2. Mose mal angeführt. Okay, du kannst jetzt einfach weiterklicken, bis alle Verse sich aufdröseln. Da habe ich das jetzt ein bisschen zusammengefasst, weil wir es kürzer machen. Es sollte, also hier in 2. Mose 25 hat Mose eine Meisterleistung vollbracht. Er hat nämlich eine Bildbeschreibung oder Gegenstandsbeschreibung gemacht und in Worten etwas aufgeschrieben, sodass jeder es hoffentlich verstehen kann. Es sollte ein Leuchter aus reinem Gold sein, in getriebener Arbeit, sollte also ein Stück sein, nicht zusammengeschweißt, geschraubt und so weiter. Man sagt, dass Bezalel und Oholiab, das waren die beiden Künstler, die vom Geist Gottes getrieben diese Gegenstände im Tempel herstellten, dass die das einzigartig gemacht haben. Also dieser Leuchter, den es damals unter Mose gab, den soll es so in dieser einzigartig getriebenen Art nicht nochmal gegeben haben. Also im Grunde hat er einen Goldklumpen genommen, den wahrscheinlich erhitzt und mit Hammerschlägen bearbeitet und daraus in dieser einen getriebenen Arbeit diesen siebenarmigen Leuchter herausgeschlagen, herausgearbeitet. Das war Wahnsinn. Sechs Arme sollen von beiden Seiten ausgehen. Also drei von der einen, drei von der anderen. Dann steht da, Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Die sollten verarbeitet werden in den Armen. Drei Kelche in der Form von Mandelblüten seien an dem einen Arm aus Knauf und Blüte bestehend. Dann drei Kelche in der Form von Mandelblüten am nächsten Arm aus Knauf und Blüte bestehen. So sei es an allen sechs Armen. Und am Leuchter selbst, also am mittleren Schaft, sollen vier Kelche sein. Und fertige seine sieben Lampen an. Man soll also oben so Ölgefäße haben, wo dann Öl drin ist und Dochte und man kann die anzünden. Und die sollten sich gegenüberstehen. Und dann Vers 40 sagt noch, sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das macht Hebräer ja auch nochmal deutlich. Und wenn wir jetzt die nächste Folie sehen, dann sehen wir eine der vielleicht zumindest der ältesten Abbildungen einer Menorah. Das ist der Titusbogen in Rom. Hier wird dargestellt, wie glorreich Titus gesiegt hat in Jerusalem. Und hier wird auch die Menorah gezeigt, wie sie abtransportiert wurde. Die war 1,50 Meter hoch, wog stolze 120 Kilo damals. Diese Darstellung ist natürlich etwas ungenau. Und man weiß jetzt auch nicht, welche Menorah war das? Also die Menorah von Mose in der Stiftshütte wurde später erweitert von Salomo und es standen dann noch weitere 10 von diesen Leuchtern im Heiligtum. Also ist schon ganz interessant, die Menorah mal zu sehen. In der nächsten Darstellung, da sieht man allerdings das Modell, das auch diese Mandelblüten enthält. Und wenn wir die sehen hier, ich habe da jetzt auch Zahlen mit angefügt, es sind also an jedem dieser Arme 3 Stück. Dann sind das 3 mal 3 auf der einen Seite 9, nochmal 3 mal 3 auf der anderen Seite sind dann schon 18 plus 4 im mittleren Schaft 22. Das ist interessant deshalb, weil die 22, also die Zahlen sind sowieso sehr interessant in der Bibel. Die 7 hat auf jeden Fall eine Bedeutung, 7 Geister. Ich sagte schon, ich löse es auf. Die 7 kommt in der Offenbarung und in der ganzen Bibel immer wieder als Zahl der Vollkommenheit vor. Aber die 22 hat auch eine wichtige Bedeutung, nämlich es gibt 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Ja gut, das mag jetzt manchen noch gar nicht so wichtig erscheinen. Zum Beispiel der Psalm 119, der in Form eines Akrostichons aufgebaut ist. Also immer 8 Verse. 8 Verse mit Aleph, dann 8 Verse mit Beit, 8 Verse mit Gimel, dann 8 Verse mit Dalet und so weiter. Mit allen 22 Buchstaben, deshalb hat der Psalm 119, der hat 22 Abschnitte, mit jedem Buchstaben eben 8 Verse. Ganz interessant. 22 ist aber auch deshalb interessant, weil es gibt 22 Schriftrollen des Tanach, des Alten Testaments. Und wenn wir das jetzt einmal, bei der nächsten Folie habe ich das so aufgeführt, die Menorah hat also 22 Blüten, das althebräische Alphabet hat 22 Buchstaben und das Alte Testament wurde auf 22 Schriftrollen verfasst. Man könnte jetzt noch dran gehen und die Zwischenabstände zwischen den Mandelblüten zählen. Man kommt natürlich da je nach Zählung auf 27 und mag mir jetzt unterstellen, das hat man dann so gewollt. Aber tatsächlich könnte man das so abzählen. Das altgriechische Alphabet hat 27 Buchstaben und das Neue Testament hat 27 Schriftrollen oder Bücher. Das ist also etwas ganz Interessantes. Wir denken jetzt vielleicht an unsere 66, die im Kopf ist. 66 Bücher hat die Bibel. Und wenn das Neue Testament 27 hat, dann muss das Alte, naja, kann doch nicht ganz passen. 39, warum 22 Schriftrollen? In dieser Aufstellung sieht man eben, dass die Bücher des Alten Testaments, zum Beispiel 1. 2. Samuel und auch 1. 2. Könige, das war eine Schriftrolle. Und andere Bücher wurden auch zusammengefasst, sodass es tatsächlich diese 22 Schriftrollen waren. In dem Sinne ist die Menorah ein Bild für das Wort Gottes. Und das ist letztendlich jetzt auch nicht ganz überraschend, weil das Wort Gottes ist Licht. Das haben wir gerade eingangs in den ersten Versen dieser Predigt, haben wir das ja schon miteinander gesehen. Die nächste Folie überspringen wir jetzt mal. Genau, die auch, meine ich. So, und Paulus macht einen ganz, ganz interessanten Kunstgriff. Als er nämlich vor König Agrippa steht, in Apostelgeschichte lesen wir das, da hält er eine Rede und in dieser Rede, da deutet er die Symbolik der Menorah messianisch, also auf Jesus hin. Finde ich sehr, sehr interessant. Er sagt dann nämlich in Apostelgeschichte 26, ab Vers 21, deshalb haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu ermorden. Also Paulus ist knapp dem Tod entkommen. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Also er beruft sich auf Mose, auf die Propheten und sagt, die haben schon davon gesprochen, was ich eigentlich jetzt auch predige, dass der Christus leiden solle und dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Und ich muss sagen, an dieser Stelle habe ich mich immer gefragt, wo steht das in Mose? Und welcher Prophet hat genau das aufgeschrieben? Ja gut, Jesaja, der leidende Messias, natürlich. Aber für die Juden war das nicht so klar und für einen König Agrippa stelle ich mir vor, auch nicht. Und von welchem Licht spricht Paulus da? Und ich glaube, man kann sagen, wenn er hier von dem Licht spricht, das verkündigt wird durch Totenauferstehung, dann spricht er eigentlich von der Menorah. Und das wird auf ganz, ganz interessante Art und Weise deutlich. Nämlich, wenn wir die Symbolik der Menorah mal so aufdröseln, die nächste Folie zeigt es, das Öl in den Lampen, das ist im Grunde ein Zeichen für den Messias, für Christus. Denn Christus bedeutet der Gesalbte. Messias bedeutet der Gesalbte, der mit Öl Gesalbte, der Erwählte. Und der Leuchter durfte auch nicht gegossen werden, nicht zusammengeschweißt oder geschraubt werden. Er musste also von Bezalel ben Uri, von diesem Künstler, als Schmiedewerk in getriebener Arbeit hergestellt werden. Und das waren Hammerschläge. Und man könnte sagen, auch das wies auf den Messias hin, den leidenden Messias. Die 22 Mandelblüten, ich habe sie schon erwähnt. Das nächste Bild zeigt, und vielleicht auch nochmal den Text dazu, ich glaube, der kommt auch noch. Gleich, jawohl, genau. Der Mandelbaum ist der erste Baum in Israel, der aus dem Winterschlaf erwacht. Ende Januar, Anfang Februar, da gibt es dann schon die Mandelblüten. Das ist die erste Pflanze, die da blüht. Und diese weiße Mandelblüte ist ein Symbol natürlich für Leben, für Reinheit. Und Jesus, der Messias, er sollte als Erster aus den Toten auferstehen, um darauf nie wieder zu sterben. Also wir sehen, dass das Neue Testament durchaus diese Symbolik des Lichts aufgreift, Paulus selbst. Ich möchte noch einen ganz interessanten Aspekt herausgreifen, nämlich aus Sacharja. Jawohl, die nächste Folie. Da ist es so, dass Sacharja in einem der Gesichte, der hat ja ganz spannende Gesichte, ganz interessant das Buch eigentlich zu lesen, da ist dann plötzlich eine Menorah, der Leuchter. Sacharja sieht ihn in Kapitel 4. Und daneben stehen zwei Olivenbäume und von dem Öl dieser Olivenbäume wird diese Menorah gespeist, also von der kriegt sie das Öl. Und dann wird dem Sacharja erklärt in 4 Vers 6, da antwortete Gott und sprach zu Sacharja und sagte, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, dem König damals. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Ja, was für eine Botschaft ist das denn? Also Israel war in einer schweren Situation. Sie waren unter Druck. Und jetzt sagt Gott als Botschaft durch diese Menorah und diese zwei Ölbäume, es wird nicht durch Macht und Kraft Rettung kommen, sondern durch meinen Geist. Und im Hebräischen ist dieser Ausspruch genau 7 Worte. 7 Worte. Lo vechayil velo vekoach ki im beruchi. Ich habe das einmal auf Hebräisch, das muss man dann von rechts nach links lesen, aufgeschrieben. Und das ist interessant, denn diese Menorah, die hat also diese 7 Leuchter, diese 7 Lichter, die sind durch diese 7 Worte repräsentiert. Jetzt denkt ihr bestimmt, ja gut, das war bei Sacharja. Aber Offenbarung greift genau diese Thematik auf. In Offenbarung 11, Vers 4 lesen wir von 2 messianischen Zeugen. Und diese Zeugen, die reden im Grunde von Jesus als dem Messias. Und dann wird im Buch der Offenbarung in Kapitel 11 wirklich direkt auf Sacharja 4 Bezug genommen. Und da wird genau gesagt, das sind die 2 Olivenbäume, die 2 Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und das ist interessant. Das heißt, dieses Bild der Menorah, das taucht in ganz unterschiedlichen Farben im Alten Testament auf, um damit auch eine Prophetie anzudeuten und es hat eine Bedeutung für das Neue Testament. Ich möchte noch einen letzten Aspekt, bevor ich dann zur Anwendung komme, erwähnen. Die nächste Folie zeigt nämlich, dass die Menorah 24/7 leuchten sollte, also 24 Stunden, 7 Tage, immer. Das war eine Aufgabe der Priester. Die mussten also dafür sorgen, dass da immer Öl war und dass die Menorah einfach immer am Brennen war. Aaron soll sie beständig herrichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Eine ewige Ordnung. Also diese Menorah sollte leuchten. Und das ist eine ganz interessante Sache, dass dieses Licht nie ausgehen sollte. Ich möchte das gleich auch noch auf uns beziehen. Aber einen ersten Bezug habe ich gefunden, indem ich dann auf Johannes 1 kam. Den habe ich irgendwie ganz neu gelesen, wenn da steht, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott, Jesus. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Und jetzt kommt's. In ihm war Leben und das Leben war Licht. War das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, die Finsternis hat es nicht angenommen oder so. Aber ich würde hier übersetzen, hat es nicht überwältigt. Die Finsternis hat keine Chance. Wenn Licht da ist, dann gibt es keine Finsternis mehr. Und in dem Sinne ist das ein wunderbares Bild, diese Menorah für Jesus, der leuchtet, der immer da ist und der Finsternis vertreibt, auch in unserem Leben. Ich komme zur Anwendung. Ich habe 3 Punkte, die wir heute ganz praktisch aus dem allen, was ich jetzt so gesagt habe, mitnehmen können. Und zwar das Erste. Die Menorah stand ja im Heiligtum. Ihr habt noch das Schema wahrscheinlich von dem Tempel, von der Stiftshütte vor Augen. Und jetzt stand die da drin. Wer durfte da eigentlich rein? Das ganze Volk? Nicht. Da gingen nur ein paar Priester rein. Der Mose dann Und später im Tempel waren da die Priester. Das gemeine Volk, die Frauen schon gar nicht, die waren im Vorhof der Frauen, bis da weiter konnten die nicht. Was hat diese Menorah jetzt, wenn es schon so eine Gegenstandslektion ist, für das ganze Volk gezeigt? Und ich fand das sehr, sehr interessant für mich, das nochmal so darüber nachzudenken. Was genau ist diese Wirkung dieses Lichts, das da 24 Stunden, 7 Tage, die ganze Zeit leuchtet? Wer sah dieses Licht? Und jetzt mal übertragen auf mich. Wenn ich Tempel des Heiligen Geistes sein möchte, dann geht es gar nicht in erster Linie darum, dass ich anderen Menschen gut tue. So wie die Organisation Brot für die Welt oder SOS, Kinderdörfer und so weiter. Das ist gut. Das machen andere auch, die Jesus gar nicht kennen. Das ist nicht das Wesentliche. Was wesentlich ist, ist, dass in mir, im Heiligtum könnte man sagen, da wo es keiner sieht, außer Jesus, da soll es leuchten. Es ist wichtig, dass in mir Licht ist. Und ich stehe jetzt hier und predige hochgeistliche Sachen und zitiere Bibelverse und so weiter. Niemand von euch weiß, ob ich heute Morgen im Streit mit meiner Frau war, ob ich meine Kinder angebrüllt habe und dann hier hingekommen bin, ein Lächeln aufsetze und so tue, als wenn ich der ganz Heilige hier bin. Das könnt ihr nicht wissen. Ihr könnt mir nur vor die Stirn gucken sozusagen. Und ich kann euch was vorspielen. Jesus kann ich nichts vorspielen. Das heißt, ich kann ein freundliches Grinsen haben, aber Jesus weiß, was in mir ist. Ob da Licht ist oder Finsternis eben. Und in dem Sinne finde ich, die Menorah ist eine Wahnsinnsgegenstandslektion. Sie brennt im Heiligtum, innen drin. Und die Frage an mich und an euch alle ist, brennt es in dir? Scheint es in dir? Bist du hell? Ist dieses Licht Jesu, ist das Licht des Heiligen Geistes, ist das Licht des Wortes Gottes mit den 22 Blüten, 22 Schriften, also dieses Bild ist ja da, ist das in dir richtig hell? Und das ist etwas, wo ich dran arbeiten möchte. Das ist die Arbeit der Priester gewesen, dafür zu sorgen, dass immer ausreichend Öl da war und dass diese Lampen nie ausgingen. Dass das Licht des Wortes Gottes in mir leuchtet, wo es keiner sieht außer Jesus. Ich möchte die zweite Anwendung für uns jetzt einmal beschreiben. Da steht ja in 4. Mose 8, das war die Machart des Leuchters. Getriebene Arbeit in einem Guss. Ich habe schon von Bezalel El erzählt, diesem Künstler, der vom Geist Gottes eine Fähigkeit hatte, die wahrscheinlich danach nie wieder jemand hatte. Dieser Mann hat diesen Leuchter kunstvoll angefertigt und das hat mit Sicherheit Stunden, Tage, Wochen, Monate gedauert. Welchen Wert hat das Licht Jesu in meinem Leben? Diese Menorah war unglaublich wertvoll. Gold, reines Gold, eine getriebene Arbeit. Ein Künstler musste sich daran lange Zeit abarbeiten. Und das ist so mit dem Wort Gottes auch. Das Wort Gottes wird, oder der Psalmschreiber Esra wahrscheinlich in 119 sagt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wenn wir immer nur so an der Oberfläche schaben, dann kommen wir nicht wirklich in die Tiefen des Wortes Gottes. Das heißt, Gottes Wort muss mir etwas wert sein. Jesus muss mir etwas wert sein. Ich muss Zeit mit ihm verbringen wollen, um ihn besser kennenzulernen. Also die Beziehung zu Jesus, die Beziehung zum Wort Gottes, die bedarf Investitionen. Es bedarf da Zeit und auch Mühe, um in die Tiefen hineinzukommen. Viele Geheimnisse erschließen sich nicht einfach so. Ich muss dran. Und das, finde ich, ist eine zweite Gegenstandslektion. Diese Menorah, die zeigt uns, dass sich Mühe lohnt, könnte man vielleicht so sagen. Dass es sich lohnt zu investieren für dieses Licht in mir. Und da möchte ich mir und euch Mut machen, dass wir bereit sind, da richtig rein zu investieren. Und die dritte Anwendung, die letzte, das ist die, dass das Licht der Menorah 24 Stunden, 7 Tage, dass es immer leuchtete. Psalm 119 beschäftigt sich ja mit dem Wort, hat ja diese 22 Abschnitte auch. Da sagt Esra, ich wache auf, wenn es noch Nacht ist, um nachzusinnen über dein Wort. Also das ist ständig da. Es ist immer etwas, was mich beschäftigt. Dein Wort, du Jesus. Und Jesus sagt in Johannes 15 etwas sehr Interessantes. Er nennt uns da seine Freunde, wenn wir tun, was er uns sagt. Also wenn ich das lese, muss ich sagen, so einen Freund brauche ich eigentlich gar nicht. Das ist mein Arbeitgeber vielleicht, der mir tut was, also der mir sagt, du Alex, du kannst mein Freund sein, wenn du tust, was ich dir sage. Ja, schöner Freund. Also soweit so gut, bleib mir weg. Du bist ein Sklaventreiber oder so. Aber Jesus erklärt dann weiter, er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater habe. Also Jesus will uns einweihen. Und Abraham ist derjenige, der ein Paradebeispiel dafür ist. Abraham ist derjenige, der Freund Gottes genannt wird in Jakobus 2. Und als Jesus ihn besucht mit den zwei anderen Engeln, da sagt Jesus, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Also es geht um Sodom und Gomorra und die Zerstörung. Und dann sagt Jesus, Abraham ist mein Freund. Und in dem Sinne von Johannes 15, dass ein Freund ein Eingeweihter ist, sagt er, ich will Abraham einweihen. Und das tut er dann auch. Und Abraham geht in eine Diskussion mit ihm. Es ist wunderbar, das zu sehen. Übrigens gibt es einen Menschen im Himmel, wo Gott wirklich so eine intime Beziehung hat, dass er sagen kann, Abraham, du bist der Einzige, der weiß, wie es ist, seinen einzigen Sohn zu opfern. Seinen geliebten Sohn zu opfern. Also du verstehst mich. Abraham war eingeweiht in diese tiefsten Pläne und deshalb sagt Jesus über Abraham auch in Johannes 8, Vers 56, euer Vater Abraham sah dem Tag meines Kommens, Jesus spricht hier über sich, mit Jubel entgegen. Da könnten wir uns jetzt fragen, Abraham, wann war das, dass Abraham jubelte über den Tag Jesu, dass er kommen würde? Aber Abraham wurde eingeweiht in die Gedanken Gottes wie wohl kein anderer. Deshalb wird er auch dreimal in der Bibel Freund Gottes genannt. Abraham wusste, was es heißt, seinen Sohn zu opfern. In Hebräer 11 bei den Glaubenshelden wird das wirklich so beschrieben. Im Grunde hat Abraham die Tat schon vollzogen. Die Opferung war durch. Gott hat im letzten Augenblick ist da eingetreten. Und dann opfert Abraham ja den Widder, den er da plötzlich sieht. Abraham hat verstanden, was stellvertretendes Opfer bedeutet. Und Jesus erwähnt das auch. Abraham war ein Eingeweihter. Ich möchte nochmal jetzt auf uns kommen. Möchte ich überhaupt eingeweiht werden von Gott? Also, das Licht der Menorah leuchtete 24 Tage, Stunden, 7 Tage immer. Oft ist es bei mir so, dass ich so viele andere Dinge habe. Ich will es gar nicht. Es ist mir zu anstrengend, in Gottes Gedanken hineinzugehen. Und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, weil mich andere Dinge interessieren. Es lohnt sich, Gottes Freund zu sein, sich einzuweihen zu lassen in dieses Licht, daran zu arbeiten, dass das Licht nie ausgeht. Die nächste Folie zeigt nochmal den Vers aus 1. Thessalonicher, wo Paulus schreibt, den Geist löscht nicht aus. Sehr gut anwendbar auf die Menorah. Also lass das Licht leuchten und lass es nicht ausgehen, bitte nicht. Wenn der Geist zu dir redet, dann lass ihn reden, hör zu, lass dich einweihen, lass dich mitnehmen. Und das wird den Ephesern auch gesagt, in dem Sendschreiben Ephesus, denke daran, von welcher Höhe du gefallen bist. Eine super Gemeinde war das, Wahnsinn, super geschliffen. Aber das Entscheidende fehlte ihnen, die Liebe, die erste Liebe. Und dann sagt Jesus, pass auf, ich komme über dich und stoße deinen Leuchter weg. Zack, dieses Licht wird auslöschen. Dann ist aber Finsternis. Und das ist eine direkte Warnung. Gott, würde ich jetzt mal sagen, hasst nichts mehr, als wenn wir leidenschaftslos ihm gegenüber sind. Er will Liebe. Er will ein Brennen. Das ist echt was Wichtiges. Und ich komme zum Schluss. Jetzt löse ich das Geheimnis, wie ich versprochen habe. Die drei Anwendungen haben wir jetzt für uns. Ich habe mich mit den sieben Geistern nochmal beschäftigt und dachte, dieses Original in der Offenbarung, die sieben kommt ja immer wieder vor, wie hier in 1 Vers 2, 1 Vers 20, 2 Vers 1, sind immer diese sieben Leuchter, die sieben. Wir lesen dann in dem Vers, in 4 Vers 5, da ist die Szene vor dem Thron, einmal weiterklicken, da ist das Original der Menorah mit den sieben Feuerfackeln. Und ganz interessant ist eine messianische Verheißung im Alten Testament. Jetzt die letzte Folie. Da ist nämlich Jesaja 11. Da sagt Jesaja, spricht über den Spross, der hervorgehen wird aus dem Stumpf Isais. Ohne Zweifel Jesus. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn. 7. Ich habe das mal versucht, in dieser Menorah so darzustellen. Es wäre so, dass dieser mittlere Schaft dann der Geist des Herrn ist, der sich auffächert in den Geist des Rates, der Weisheit, des Verstandes, der Furcht des Herrn, der Erkenntnis, der Kraft. Und wenn die Offenbarung dann von diesen 7 Geistern spricht, dann sehen wir, dieser Geist war der Geist Jesu. Auf Jesus ruhte dieser Geist, dieser 7-fache sozusagen. Und dieser Geist, der ruht auch auf uns, die wir Nachfolger Jesu sind, Kinder Jesu, Freunde Jesu. Und dieses Licht, dieser Geist mit seinen Eigenschaften ist ja ein Licht. Und dieses Licht ist in uns. Und wenn wir uns das mal so auf der Zunge zergehen lassen, dass der Geist des Herrn auf mir ruht und dass es ein Geist der Weisheit ist, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis, der Furcht des Herrn, das ist erhebend. Und das macht auch deutlich, was für einen wunderbaren, großen Gott wir haben. Und wie wunderbar das ist, dass er in uns wirklich Licht machen möchte, Helligkeit erzeugen möchte. Und das wünsche ich mir, dass wir aus dieser Gegenstandslektion einmal die 3 Anwendungen mitnehmen, aber auch dieses Erhebende, dass wir wissen, wir sind Kinder des Lichts. Das bedeutet es. Dieser 7-fache Geist ist in uns. Das erhebt uns. Amen.